Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum deutschsprachigen Programm von Radio Prag. In der folgenden halben Stunde unterhalten wir Sie wieder mit Beiträgen unserer beliebten Wochenendrubriken. Doch zunächst hören Sie wie gewohnt unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Tschechien und Österreich werden eine gemeinsame Expertengruppe zusammenstellen, die sich mit Wirtschafts- und Sicherheitsfragen zur Nutzung von Atomenergie und alternativen Energien befassen wird. Darauf verständigten sich der tschechische Außenminister Cyril Svoboda und der österreichische Minister für Umwelt, Land, Forst- und Wasserwirtschaft Wilhelm Molterer am Samstag vergangener Woche im südmährischen Bahnhof Nad Didi. Die Arbeitsgruppe wird die Bezeichnung Nachhaltige Energiepolitik in Europa tragen. Die Oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS hat am Sonntag vergangener Woche überraschend den Vorschlag ins Feld geführt, die bevorstehende Wahl des neuen tschechischen Staatspräsidenten per Direktwahl durch die Bürger des Landes vornehmen zu lassen. Die ODS, die bisher immer strikt gegen eine solche Variante war, rechnet sich hierbei größere Chancen aus für ihren jetzigen Parteichef Václav Klaus, der für dieses Amt kandidieren will. Der sozialdemokratische Regierungschef Wladimir Špidla sprach sich am Montag auch für eine Direktwahl aus, allerdings erst für die Wahl des übernächsten Präsidenten. Man wolle nicht riskieren, so Špidla, dass Tschechien im kommenden Jahr einige Monate ohne Präsident bleiben könnte, da es gelte, innerhalb kürzester Zeit die für eine Direktwahl erforderliche Verfassungsänderung durchzusetzen. Ähnlich äußerte sich auch der amtierende Staatspräsident Václav Havel. Am Mittwoch wurde mit dem 15. Januar 2003 erstmals ein möglicher Termin für die bevorstehende Präsidentschaftswahl genannt. Die tschechische Regierung hat am Montag in einer Schweigeminute der Opfer des Terroranschlags von Bali gedacht. Premier Wladimir Špidla hat im Zusammenhang mit der schrecklichen Tat sein Bedauern, sein Mitleid und seine Entrüstung zum Ausdruck gebracht. Das tschechische Innenministerium betrachtet die feigen Attacken als einen weiteren Beweis, dass man den Terrorismus nicht unterschätzen dürfe. Der tschechische Innenminister Stanislav Gross will von seinem Amt zurücktreten, falls sich beim bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag eine schwerwiegende sicherheitstechnische Panne ereignen sollte. Diese Stellungnahme gab Gross am Dienstag vor Journalisten ab, wobei er ergänzte, dass er die gleiche Einstellung auch von seinen Unterstellten und allen anderen, die bei der Durchführung des Gipfels Verantwortung tragen, einfordern werde. Während des Gipfels werden mindestens 12.000 Polizisten zum Einsatz kommen. Die Europäische Union hat am Donnerstag in Brüssel verlautbart, sie sei entsprechend eines von ihren auftraggegebenen Gutachtens zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die sogenannten Beneš-Dekrete dem EU-Beitritt Tschechiens nicht im Wege stehen. Das Prager Abgeordnetenhaus belegte am Donnerstag einen Gesetzentwurf, dem zufolge die Bürger der Tschechischen Republik in einem Referendum über den EU-Beitritt des Landes abstimmen sollen. Die Gesetzesvorlage muss noch vom Senat gebilligt werden. Soweit unsere Wochenschau.
Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe des Regionaljournals. Diesmal wieder eine gewohnte Sendung, also ohne Quiz. Zu unserer Quiz-Sendereihe wollen wir nur anmerken, dass diese bald zu Ende gehen wird. Von den 8 Städten der tschechischen Inspiration bleiben uns nur noch 2, die wir besuchen werden, und damit auch nur noch 2 Quizfragen. Die verbleibenden Städte sind die südböhmischen Traumorte Třeboň und Český Krumlov. Also alle, die über diese Städte etwas erfahren wollen und vielleicht auch einen kleinen Preis gewinnen wollen, laden wir herzlich ein, an den jeweils ersten Samstagen im November und im Dezember Radio Prag einzuschalten. Und wohin werden Sie meine Kolleginnen Dagmar Keberlova und Katrin Sliva diesmal führen? In verschiedene Regionen der Tschechischen Republik, unter anderem in die Karpaten. Die Karpaten, das sind immergrüne Berge, die sich von Ungarn bis nach Rumänien hinziehen. Besonders typisch für sie sind die weißen Schafe, die dort seit Jahrhunderten gezüchtet werden, und ebenso alte Bauerntraditionen. An diese alten Traditionen haben jetzt nach der Wende nicht nur junge, sondern vor allem engagierte und an ihre Umwelt interessierte Menschen angeknüpft. Es entstanden Umweltvereinigungen, die die ursprünglichen Wiesen schützen oder sich wiederum auf den Erhalt des Waldbewuchses konzentrieren. Und in Hoštětín haben sie sich noch etwas anderes einfallen lassen. Sehr früh nach der Wende begann man sich hier mit alternativen, umweltverträglichen Lösungen für das Leben im Dorf auseinanderzusetzen. So findet man heute in Hochstettin mehrere Häuser, denen die Solarenergie als Wärmequelle dient. Andere wiederum, bei denen man keine Solarkollektoren auf Dächern sieht, beziehen ihre Wärme aus der Heizanlage der Gemeinde, die mit Holzabfällen betrieben wird und somit die Umwelt nicht belastet. Ein weiteres Projekt ist die Rettung der alten Obstbäume und die anschließende Produktion von Biomost. Und gerade für dieses Projekt hat man jetzt in Hochstettin eine Auszeichnung erhalten. Die japanische Stiftung Sasakawa Peace Foundation hat die Bioproduktion von Most, die von der Vereinigung Tradition der Weißen Karpaten betrieben wird, im Wettbewerb um das beste ökologische Projekt des vergangenen Jahres mit dem 3. Preis und 2000 US-Dollar ausgezeichnet. Was dies für die ausgezeichneten Menschen bedeutet, fragte ich Radim Mahu von der Vereinigung.
Es ist eine Anerkennung der Tätigkeit der zweijährigen Mostproduktion hier in Hochstettin. Aber nicht nur das. Es ist vor allem eine Anerkennung für die ganze Region, weil die Tatsache allein, dass in Hochstettin ökologischer Most angebaut wird, bedeutet nicht so viel. Dazu gehören viele Tätigkeiten und Aktivitäten, die alle meine Kollegen hier jahrelang unternommen haben. Seit 10 Jahren sind wir beispielsweise durch die alten Gärten und umliegenden Ortschaften gegangen und haben nach ursprünglichen Obstbäumen gesucht. Das war so etwas wie der erste Impuls, woraus die Idee entstand, mit der Bioproduktion von Most anzufangen. Ich verstehe es so, dass diese Auszeichnung an die gesamte Region der Weißen Karpaten geht, wo dieser Most entsteht. Ohne die Menschen hier wäre es nicht möglich gewesen.
Radim Mahu erzählt weiter, dass sie anfangs mit den Naturschützern von Wesseliner Morau begonnen haben, hier in den Weißen Karpaten alte Fruchtarten zu sammeln und zu retten, also Äpfel, Kirschen, Pflaumen und Birnen. Mit der Zeit wurde ihnen bewusst, dass sie das auch wirtschaftlich nutzen müssen. Deshalb wurde vor 2 Jahren in Hochstettin eine Mostanlage in Betrieb genommen. Im vergangenen Herbst hat man dort 145 Tonnen Äpfel verarbeitet und 100.000 Liter Naturmost produziert. In der Saison stellt die kleine Fabrik 9 Saisonarbeiter und 2 Fixangestellte ein. Wir waren schon mit Radio Prag direkt vor Ort, wo der Most angebaut wird, und haben der Produktion zugesehen. Ich habe ihn auch gekostet und seitdem kaufe ich ihn regelmäßig in einem Prager Kaufhaus, denn da kriegt man tatsächlich ein Stück Natur ab. Ich bat Radim Mahu, Ihnen kurz das Besondere an der Mostproduktion in den Weißen Karpaten zu beschreiben.
Das Besondere der Produktion besteht darin, dass der Most so zubereitet wird, wie man ihn früher machte. Unser Most unterscheidet sich von den geläufigen, die Sie überall in den Tetrapack-Packungen kaufen können, dadurch, dass wir ihn nach dem Verfahren, wie es unsere Großeltern anwendeten, herstellen. Der Saft wird demnach nach der Pressung aufgewärmt, pasteurisiert und dann in Mehrwegflaschen gefüllt. Unserem Most wird kein Zucker beigegeben, ebenso keine Zusatzstoffe, um den Geschmack zu verbessern.
Die Stiftung Sasakawa Peace Foundation hat in der Tschechischen Republik 15 Projekte bewertet. Dabei hat sie bewertet, wie das jeweilige Projekt die Einstellung der Menschen zum Umweltschutz verändert hat, ob es im Einklang mit den Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung steht und in welchem Maße sich an ihm die Non-Profit-Organisationen und die Öffentlichkeit beteiligen. So erläuterte es die Vertreterin der Stiftung Daniela Hatlerova. Die Stiftung unterstützt Non-Profit-Organisationen, die im Bereich des Umweltschutzes tätig sind. Im Einklang mit der globalen Vision des nachhaltigen Lebens werden die Preise seit 1994 für Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn und Polen erteilt.
Nun verlassen wir die Karpaten, bleiben aber noch in Mähren. In einer kleinen Gemeinde bei Plansko in Rudice wurde jetzt eine Kapelle gebaut. Nun ja, und was ist denn Besonderes daran, denken Sie sich vielleicht? Es ist die Tatsache, dass sich die Menschen diese Kapelle in Rudice selber gebaut haben. Jahrhundertelang mussten nämlich die Einwohner dieser kleinen Gemeinde in das unweit gelegene Jedovnice zum Gottesdienst pilgern. Den Bau einer Kapelle haben sie seit Jahren geplant. Und nun war es soweit. Zum 755. Jubiläum der Gründung der Gemeinde steht die Kapelle. Viel Arbeit haben dabei die Einwohner selbst in ihrer Freizeit geleistet. Denn es ist nur eine kleine Gemeinde, sie zählt nur an die 800 Einwohner. Und das noch in einer Rekordzeit, da der Gründungsstein erst im Jahre 1999 gelegt wurde, erzählt einer der Organisatoren des Baus, Pavel Soha. Mangel an Arbeitskräften hätten sie nicht, fügte er hinzu, da an die 7000 Stunden gearbeitet wurde. Nur die Facharbeit hätten sie den Experten überlassen, so Pavel Soha weiter. Da sie, wie es so oft der Fall ist, wenige Finanzmittel zur Verfügung hatten, haben sie eine Sammlung organisiert. Außerdem haben sie die Sänger Hanna und Peter Ulrich mit einem Benefizkonzert unterstützt, dessen Ertrag für den Bau der Kapelle gewidmet wurde.
Der Bau hat insgesamt an die 3,5 Millionen Kronen verschlungen und wurde Mitte September eingeweiht. Die Kapelle wird von der römisch-katholischen Kirche in Jedovnice verwaltet. Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Kapelle auch von weiteren Kirchen genutzt werden kann. An den Gottesdiensten können bis an die 120 Menschen teilnehmen. Die Kapelle wurde auch so errichtet, dass sie gut in die bewaldete Gegend des mährischen Tropfsteinhöhlengebiets passt. Die Architektin entwarf sie aus Stein und mit einem hölzernen Dach. Damit wurde die Idee, die ursprünglich aus den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts stammt, verwirklicht. Damals wollte schon der Pfarrer von Jedovnice eine Kapelle bauen. Nur das war in der kommunistischen Zeit praktisch undurchführbar. Das Bemühen der Kommunisten ging eher in die andere Richtung. Statt Kirchen zu bauen, würden sie sie damals am liebsten alle schließen lassen. So hat man erst 1990 mit den ersten Plänen begonnen. Doch Mitte der 90er Jahre starb der aktive Pfarrer und damit haben sich die Arbeiten auch verlangsamt. So wurde sein Traum erst jetzt im Jahre 2002 in die Tat umgewandelt. Ein kleines Wunder vielleicht. Seit diesem Jahr müssen die Menschen der 755 Jahre alten Gemeinde nicht mehr zum Gottesdienst ins benachbarte Jedovnice pilgern. Seit ihr haben hier Bergmänner gelebt, die hier Eisenstein gewonnen und verarbeitet haben. Nach ihrer Arbeit wurde auch die Gemeinde benannt. Rudice stammt von Ruda ab, was so viel wie Eisenstein bedeutet.
Já vidím strom, co k zemi padá, umírá, jako by neznal bolestí. Hnízdo, co nesad, tiše vychládá, jen z listů závěť lesům hůlkou šelestí. Když dříví v peci tiše praská, v chalupách plamenem jasným zahoří. Na popel promění se láska, strom naposledy nocí lidem hovoří.
Moje javory, 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 dlouhý stín vláhu uhlídá. Bouře zlá sílu větví zná. Moje javory, tiché javory, píseň má.
Und zum Schluss wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch kurz über ein wichtiges Ereignis berichten. Bereits zum 8. Mal hat in der Tschechischen Republik der Wettbewerb Dorf des Jahres stattgefunden, das von der Vereinigung der Städte und Gemeinden, dem Ministerium für Regionalentwicklung und dem Verband für die Unterstützung der ländlichen Gebiete organisiert wird. Dieses Jahr haben 266 Gemeinden aus ganz Tschechien teilgenommen. Den Hauptpreis hat die Gemeinde Nečtiny in dem Landkreis Plzeň-Nord erhalten. Die Jury entschied sich für Nečtin aufgrund dessen, weil sich dort die 614 Bürger unter anderem um die Denkmäler, die Landschaft und die örtlichen Traditionen sehr gut kümmern. Zu den weiteren gekrönten Gemeinden gehören Petrovice im Bezirk Příbram, Suchidul im Bezirk Náchod und Rusava im Bezirk Kroměříž. An weitere 8 Finalisten erteilte die Jury Sonderpreise.
Sílu větví zná.
Das war nun vom heutigen Regionaljournal alles. Vom Mikrofon verabschieden sich und auf ein Wiederhören in 2 Wochen freuen sich
Lothar Martin
und Dagmar Kebarlova. Während der Flutkatastrophe im August dieses Jahres wurden 8% der Fläche der tschechischen Hauptstadt von der Moldau überschwemmt. Zu den vom Hochwasser am schlimmsten betroffenen Prager Stadtteilen gehört Karlín, das allmählich wieder belebt wird. Nach Karlín laden Sie im folgenden Spaziergang durch Prag Martina Schneibergova und Katrin Sliber ein.
Spaziergang durch Prag.
Während der Flutkatastrophe im August dieses Jahres verwandelten sich die Stadtviertel, die am Stadtrand von Prag liegen, wie Zbraslav, Radotín, Chuchle und Lipence, in einen großen See. Am linken Moldauufer wurden vom Hochwasser die Stadtteile Smíchov, die Kleinseite und Holešovice am stärksten betroffen. Und am rechten Ufer der Stadtteil Libeň, teilweise die Altstadt und vor allem der Stadtteil Karlín. Überflutet wurde auch der Unterteil des Stadtviertels Podbaba, das Tal von Lisolaje, sowie der Großteil des Stadtteils Troja, einschließlich des dortigen Schlosses und des Tierparks.
Im Stadtteil Karlín sind nach der Hochwasserkatastrophe bislang 3 Häuser eingestürzt und ein weiteres Haus musste abgerissen werden, weil seine Statik beschädigt war. Ob es notwendig sein wird, weitere Gebäude abzureißen, trauen sich im Augenblick nicht einmal die Experten vorauszusagen. Der Zustand der Objekte verschlechtert sich zunehmend während der Austrocknung. Mit Befürchtungen erwartet man den ersten Frost, der weitere Schäden an den überfluteten Objekten verursachen könnte. Die Unsicherheit, was mit den Häusern im Winter passieren wird, ist nach Aussagen der Bewohner, aber auch der Kommunalpolitiker des 8. Stadtbezirks am schlimmsten.
V divným bytě jsem se našel, na patře pachuť trávy spálený. Snad jsem si v noci trochu zašel, ta holka jenom krčí rameny. Zpívá si ti 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 ti. Pod oknem kolem šedejch domů Evropu odděluje viadukt. Skupinky excelentních Romů zpívaj svůj roztouženej kontrapunkt.
Die Bewohner Karlíns, die während der Flutkatastrophe ihre Wohnung verloren haben, wohnten bis zur vergangenen Woche provisorisch in Sporthallen. Vorige Woche konnten sie in ein Wohnheim umziehen, wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach ein Jahr lang bleiben werden. Viele Karlín-Bewohner, die theoretisch in ihre stark beschädigten Wohnungen zurückkehren könnten, haben kaum Lust, das jetzt schon zu tun. Zur Wiederbelebung des Stadtteils soll eine vor ca. 6 Wochen gestartete Kampagne beitragen, die den Titel Karlín lebt weiter trägt.
Dieser einfache Satz, aufgedruckt auf T-Shirts oder Aufklebern, soll nach Worten des Organisators Miroslav Svoboda das Gefühl der Zugehörigkeit mit dem stark betroffenen Teil des 8. Stadtbezirks wecken und zur Erneuerung Karlíns anregen. Die Organisatoren ließen sich durch ähnliche Kampagnen inspirieren, die zum Beispiel voriges Jahr in New York Erfolg feierten. Mit dem Verkauf der Solidaritäts-T-Shirts und Aufkleber bemühen sie sich auch darum, den Stolz der Bewohner Karlins auf ihr Viertel zu fördern.
Die weiße Farbe des T-Shirts wurde absichtlich nach Vereinbarung mit dem Rathaus gewählt, denn sie ist ein Symbol der Hoffnung. Das rote Wort Karlin ist aus Ziegeln zusammengestellt, die jedoch hier und da fehlen. Die Lücken nach den Ziegeln erinnern an die Flutkatastrophe. Die Ziegel werden durch eine Figur ergänzt, die die Wiederbelebung des Stadtviertels symbolisiert. Inwieweit es gelingt, diesen Stadtteil, der einst die erste große Prager Vorstadt darstellte, wirklich wieder zu beleben, wird sich höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr zeigen.
Podivným bytě jsem se našel, na patře pakuť trávy spálený. Snad jsem si v noci trochu zašel, ta holka jenom krčí rameny, zpívá si pod oknem kolem šedejch domů. Evropu odděluje viadukt. Skupinky excelentních Rómů zpívají svůj roztoužený kontrapunkt.
Jetzt lassen wir eine Bewohnerin von Karlin zu Wort kommen. Unsere Mitarbeiterin Indra Hildebrand-Socher hat die Evakuierung am eigenen Leibe erfahren.
2 Monate ist es nun her, dass ich mit meinem Mann und unserem 2-jährigen Sohn unsere Wohnung im Prager Stadtteil Karlin fluchtartig verlassen musste. Mit einer Mischung aus Verwunderung und Fassungslosigkeit beobachteten wir mehrere Tage im Fernsehen, wie Hilfsmannschaften durch unsere Straßen mit dem Schlauchboot fuhren und wie die ersten Häuser in Karlin in sich zusammenstürzten, da sie den Wassermassen nicht gewachsen waren. Unser Haus blieb stehen und seit 3 Wochen nun wohnen wir wieder zu Hause und das Leben schwankt noch immer zwischen Normalität und Chaos. Unser Teil Karlins wurde zur sogenannten Zone A erklärt und noch immer gilt der Notstand.
Musí se dát dohromady tramvajová tráť nebo kolejová tráť a musí být taky zcela jasné, že po Sokolovské ulici, kde ta tramvaj jezdí.
Laut dem Bürgermeister für Prag 8, Josef Nosek, gibt es gute Gründe, den Notstand bis Ende Oktober beizubehalten. Das gesamte Straßenbahnnetz muss zum Beispiel repariert werden und immer noch fahren täglich Militär- und Räumfahrzeuge durch die teilweise engen Straßen.
Notstand bedeutet auch, dass man mit dem Auto nur in den Abendstunden in Zone A hineinfahren darf, wenn man nicht gerade eine Sondererlaubnis ergattert hat, was uns leider nicht geglückt ist. Das hätte zum Beispiel zur Folge, dass wir mit unserem kranken Sohn zwar zum Arzt fahren konnten, jedoch nicht wieder zurück durften und dann 10 Minuten durch den Regen laufen mussten. Aber wir dürfen uns eigentlich nicht beschweren, denn unsere Wohnung im 3. Stock blieb von der Flut unbeschadet und immerhin haben wir wieder Strom und Gas. Die Sache mit den Telefonleitungen scheint da irgendwie schwieriger zu sein, was auch von den leicht entnervten Mitarbeitern der tschechischen Telekom bestätigt wird. Wann die Telefone wieder funktionieren, wer weiß. Die zuständige Auskunft der Telekom jedenfalls nicht.
Jo, takže podle čísla té sítě je tu uveden termín, že by linky mohly být provozněny.
Vielleicht stehen die Leitungen wieder bis Mitte Oktober, aber hundertprozentig kann man es wirklich nicht sagen.
Rätsel geben auch die Löcher in Bürgersteig und Straße auf, die sich jeden Tag lautstark ungefähr verdreifachen. Mein Sohn ist immer noch begeistert von all den großen und kleinen Baggern und von den Arbeitern mit den tollen Vorschlaghämmern. Bei einer 6-Tage-Woche und Arbeitszeiten von 7 bis 17 Uhr hält sich meine Begeisterung allmählich etwas in Grenzen, obwohl sich erste erfreuliche Resultate zeigen. Karlin hat seit 2 Tagen wieder ein kleines Lebensmittelgeschäft und weitere Wiedereröffnungen sollen Anfang November folgen. In dem einzigen Geschäft hat die Verkäuferin natürlich allein zu tun. Menschen brauchen nun einmal Lebensmittel und so kehrte diese Branche zuerst nach Karlin zurück. Somit rücken wir der Normalität wieder ein Stück näher. Vielleicht funktioniert in unserem Haus sogar bald wieder der Aufzug. Dann blieben mir schweißtreibende Überlegungen, wie ich meinen Sohn samt Buggy und Einkaufstüten in den 3. Stock befördere, erspart. obwohl es eigentlich ein voller Ersatz ist für mein Fitnessstudio, das gleich um die Ecke war und noch lange nicht wieder aufmachen kann. So hat alles im Moment irgendwie zwei Seiten in Karlins Zone A.
Mit den Schilderungen von Indra Hildebrand-Sucher verabschieden sich
Katrin Sliever
und Martina Schneiberkova.
Und damit ist diese Sendung zu Ende. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
V divným bytě jsem se našel, na patře pachu trávy spálený. Snad jsem si v noci trochu zašel, ta holka jenom krčí rameny, zpívá si ti 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 ti. Pod oknem kolem šedejch domů Evropu odděluje viadukt.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.